Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit und ihre Auswirkungen für Landwirte und Verbraucher wird uns zu Beginn der Sendung ausführlicher beschäftigen. Wir sprechen auch über Wespen und Menschen und die Frage, warum sie auch nützlich sind. Also die Wespen. Und in unserer Serie Energiewende schildern wir, wie das Stromnetz in Deutschland stabil gehalten wird. Die Blauzungenkrankheit breitet sich immer weiter aus. Das Virus wird durch Gniezen übertragen, kleine Mücken und lässt vor allem Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Wildwiederkäuer erkranken. Die Tiere leiden meist unter Fieber und auch Atemnot. In ernsten Fällen führt die Erkrankung aber auch zum Tod der Tiere. Für die Tierhalter kann die Ausbreitung der Tierseuche zu massiven Einbußen führen. Über die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit möchte ich nun mit Professor Martin Ganter sprechen vom Lehrstuhl für Krankheiten der kleinen Wiederkäuer an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Herr Ganter, vielleicht erstmal zur Einordnung. In welchen Tierbeständen breitet sich das Virus denn gerade besonders aus?
Ja, wir haben vor allem eine Ausbreitung bei den Rindern und bei den Schafen. Und zwar sind inzwischen praktisch alle Bundesländer betroffen, mehr oder weniger stark. Insbesondere Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, da sind die meisten Fälle im Moment noch. Aber wir haben eine Ausbreitung Richtung Osten und Süden, entsprechend der Hauptwind. Die Gnitzen fliegen selber gar nicht so weit, sondern werden vor allem durch den Wind verdriftet. Und entsprechend läuft das immer in Richtung der Windrichtung.
Also wohin die Mücken sozusagen gedriftet werden.
Genau.
Haben auch die Haltungsbedingungen Einfluss auf das Ausbreitungsgeschehen?
Eigentlich nur indirekt. Das ist vielleicht eine Geschichte, wo man etwas weiter ausholen muss. Blauzungenkrankheit ist seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. Hat sich zunächst fast ausschließlich in Afrika aufgehalten, hat sich dann nach Asien weiter verbreitet. Und man ging lange Zeit davon aus, dass das an eine ganz bestimmte Gnitzenart gebunden ist, die als Hauptüberträger galt. Das ist Culicoides inicola. Und diese Gnitzenart hatte sich immer weiter nach Norden, zunächst in Afrika ausgebreitet, hat dann irgendwann etwa um die Jahrtausendwende auch das Mittelmeer übersprungen. Wir mussten aber bei dem Ausbruch von BTV, Blauzungenkrankheit Serotyp 8, 2006 feststellen, dass das gar nichts mit dieser Gnitzenart zu tun hat, sondern dass das Virus Gnitzenarten gefunden hat, die es mindestens genauso gut vermehren, die sich sehr gut an die Bedingungen der Tierhaltung hier in Mittel- und Nordeuropa angepasst haben, insbesondere Culicoides obsoletus. Die halten sich und vermehren sich vor allem in Rinderställen, wo Güllekeller sind. Da können sie hervorragend überwintern. Insofern hat das schon was mit den Haltungsbedingungen zu tun, aber eher indirekt.
Denn Schafe sind ja auch betroffen und die sind ja meistens draußen.
Die sind ja eigentlich fast immer draußen. Das heißt, da hat sich eigentlich nichts groß geändert. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt relativ viele Gnitzen dann überwintern können, führt dazu, in einem Jahr wie diesem, das eben sehr feucht und warm ist und überhaupt keinen Winter hatte, dass wir eben den Ausbruch jetzt, diese Massenerkrankungen durch die vielen Gnitzen, vor allem jetzt schon im Juli und August haben. Das hätten wir eigentlich ein bisschen ein, zwei Monate später erwartet, bei einem normalen Jahr.
Nun ist ja auch Bayern erstmals in Bayern die Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden, heute Morgen. Es galt eigentlich bisher als letztes seuchenfreies Bundesland. Wie können die Tierbestände geschützt werden, die noch nicht betroffen sind?
Wir haben eigentlich nur die Impfung. Und glücklicherweise sind jetzt drei Impfstoffe schon nicht zugelassen, aber genehmigt. Die sind deshalb nicht zugelassen, weil längerfristige Informationen, zum Beispiel wie lange die Immunität hält, weil das neue Impfstoffe sind, können wir die noch nicht haben. Die dürfen erstmal bis Anfang Dezember auf jeden Fall eingesetzt werden. Und ich rate jedem Tierhalter möglichst, die Tiere jetzt so schnell wie möglich zu impfen, um einen gewissen Schutz auf jeden Fall aufzubauen. Denn die Verluste bei ungeimpften Tieren, Schafen insbesondere, die sind erheblich.
Hat die Krankheit auch Einfluss auf die tierischen Produkte?
Nein, das kann man komplett ausschließen. Also es findet keine Übertragung auf den Menschen statt. Es hat auch keinen Einfluss zum Beispiel auf Fleisch oder Milch.
Nur, dass es weniger gibt vielleicht.
Ne? Ja, das ist allerdings erheblich. Also gerade, ich denke, der Schafbestand wird in nächster Zeit doch deutlich reduziert werden, weil wir gar nicht so schnell einen Impfschutz aufbauen können. Und die Verluste waren bisher auch schon erheblich.
Vielen Dank für diese Einordnung. Professor Martin Ganter war das vom Lehrstuhl für Krankheiten der kleinen Wiederkäuer an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Das letzte Jahr war das erste, in dem in fast allen Monaten mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne kam als aus konventionellen Energieträgern. Insgesamt erreichte die Einspeisung aus erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland einen Anteil von 56%. Das ist ein großer Erfolg für die Energiewende und den Klimaschutz, stellt aber die Netzbetreiber vor neue Herausforderungen. Denn konventionelle Kohle- oder Gaskraftwerke können mehr oder weniger auf Knopfdruck zu- oder abgeschaltet werden, wenn eben Versorgungsengpässe drohen. Bei Photovoltaikmodulen oder Windkraftanlagen ist das nicht ganz so einfach. Die liefern eben nur Strom, wenn der Wind weht oder wenn die Sonne scheint. Thomas Wagner hat sich in der Hauptschaltzentrale des baden-württembergischen Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW umgesehen.
Also aus Sicherheitsgründen kann man hier nur durch diese Schleuse reinkommen.
Wer hier hinein will, muss einiges in Kauf nehmen. Ein Flachdachgebäude am Rande eines Gewerbegebietes der baden-württembergischen Gemeinde Wendlingen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Transnet BW steht auf dem Gebäude, der Name des baden-württembergischen Übertragungsnetzbetreibers, der in Wendlingen seine Hauptschaltzentrale betreibt. Der Weg dorthin führt über einen Gang an ein paar Besprechungsräume vorbei und dann nochmals hinein in eine Schleuse.
Wo wir uns jetzt hier gerade eben befinden, das heißt Sicherheitsbereich, allgemeines Gebäude, darf man eigentlich nur arbeiten, wenn man eine eigene Sicherheitsüberprüfung hat. Bei 11 Millionen steuern wir hier das Netz.
Dominik Schlüpf ist, wie das im Fachjargon heißt, Teamleiter Systembilanz und damit verantwortlich für das, was in der streng abgeschotteten Schaltzentrale passiert. Auf einem Riesenbildschirm erscheint eine Art Schaltplan, davor drei Schaltpulte, an denen Mitarbeiter sitzen.
Wenn wir oben rechts gucken, sozusagen, da sehen Sie so eine gelbe Linie, das ist sozusagen gerade der Stromverbrauch in Baden-Württemberg mit jetzt rund 7000 Megawatt. Das ist jetzt nachmittags eben deutlich niedriger als unsere Höchstlast, weil wir haben ungefähr 10.000 Megawatt, im Winter auch 11.000 Megawatt. Wenn Sie drunter gucken, sehen Sie so eine sinusförmige Kurve, hätte ich jetzt gesagt, sozusagen, das ist die Solareinspeisung in Baden-Württemberg. Und wir haben jetzt am Nachmittag natürlich, weil draußen gerade die Sonne scheint, relativ hohe Einspeisung mit gut 4.000 Megawatt, wenn wir da rausgucken. Auch wieder gelb ist die aktuelle Kurve. Deckt momentan mehr als 50%. Und wenn wir jetzt links davon gucken, dann sehen wir so eine Liste mit den anderen Kraftwerken. Und was man dort sieht praktisch, wir haben aktuell kein konventionelles Kraftwerk gerade am Netz in Baden-Württemberg. Also keinerlei Erzeugung aus Kohle oder Gas. Was man sieht, wir haben ein paar Wasserkraftwerke, die praktisch noch am Netz sind. Und wir sehen, dass wir relativ viel Strom gerade importieren.
Weil der gerade an den Strombörsen billiger zu haben ist als der Grundlaststrom aus konventionellen Kraftwerken, erklärt Jens Langbecker, Leiter Systembetrieb bei Transnet. Das kann sich aber schnell ändern. Mal rutscht der Strompreis an den relevanten Strombörsen in den Keller, mal steigt er wie eine Rakete nach oben. Mit Argusaugen überwachen die Expertinnen und Experten in der Transnet-Schaltzentrale die Entwicklung. Jens Langbecker.
Also bei uns ist Planung eigentlich alles ein Stück weit. Wir fangen ungefähr 10 Tage vorher an im Betrieb. Planen also schon das Netz, wie wird es in den nächsten 10 Tagen aussehen, wie viel Kraftwerkseinspeisung aus Wind, Solar und so weiter erwarten wir. Wir haben entsprechend Prognoseanbieter und auch eigene Prognosefähigkeiten an der Stelle. Aber ja, das Wetter im Endeffekt, aber auch wie hoch ist die Last.
Die Daten werden ständig aktualisiert, verfeinert. Alle 8 Sekunden klären die Techniker an ihren Schaltpulten ab, stimmen die Prognosen mit der tatsächlichen Stromerzeugung überein? Dabei ist eine Tendenz erkennbar. Strom aus Photovoltaikanlagen und Windrädern nehmen zunehmend höhere Anteile an den Stromeinspeisungen ein.
Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn wir heute einen großen Bär auf einem Tandem sitzen haben. Der große Bär sind die konventionellen Kraftwerke. Dahinter sitzen kleine Bären, das sind die erneuerbaren Energien. Wenn wir jetzt eben gucken in die Zukunft, dann wird dieser große Bär immer weiter abnehmen, bis am Ende die kleinen Bären nicht mehr mit dem großen Bären auf einem Tandem sitzen, sondern auf eigenen kleinen Rädern.
So Miriam König bei Transnet BW, Teamleiterin Systemverhalten. Allerdings die Voraussagen, wie viele der kleinen Bären gerade in die Pedale treten, also wie viele Erneuerbare zur Verfügung stehen, ist schwieriger als bei konventionellen Kraftwerken. Mal weht der Wind, mal eben nicht, mal brennt die Sonne herab, mal wieder nicht. Zu managen sei dies trotzdem, glaubt Miriam König, beispielsweise mit neuen Stromspeichersystemen.
In der Nacht wird jetzt keine Sonne vorherrschen, das heißt, es wird im System nicht ohne möglicherweise Gaskraftwerke, die in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden können, gehen. Das ist das eine. Wir werden aber auch viel Batteriespeicher möglicherweise im Netz haben. Wir werden aber nachts auch Windenergie haben.
Und für Windkraft und Photovoltaikanlagen müssten neue leistungselektronische Systeme entwickelt werden, die Stromeinspeisungen on demand auf Anforderung ermöglichen.
Dafür werden eben auch heute teilweise die Netzanschlussregeln teilweise jetzt verändert, eben dahingehend, dass wir dann auch später mit 100% Erneuerbaren das Netz betreiben können.
Aus Sicht der Frauen und Männer, die in der Transnet-Hauptschaltzentrale arbeiten, kommen mit der Energiewende zwar ein paar neue Herausforderungen auf sie zu, die seien aber zu bewältigen, heißt es in Wendlingen.
Thomas Wagner berichtete für uns aus Baden-Württemberg. Es gibt Ereignisse, die irgendwie zusammengehören. Der Schrei der ersten zurückgekehrten Mauersegler und der Beginn der wärmeren Jahreszeit. Der Flug der Kraniche und das Ende der warmen Herbsttage. Und dann gibt es die Zeit der Zwetschgen, zu der unweigerlich die Wespen gehören. Zwetschgenkuchen und Wespen passen aber deshalb nicht so gut zusammen, weil beim Essen im Freien auch die Gefahr steigt, gestochen zu werden. Und so stehen Wespen nicht hoch in der Gunst des Menschen. Dass sie aber dennoch eine ökologische Funktion erfüllen, wird bei Kuchenklau und Stichgefahr gern vergessen. Ich bin nun verbunden mit Birgit König. Sie ist Biologin beim NABU-Landesverband. Frau Königs, warum erscheinen denn die Wespen passend zur Zwetschgenzeit an der Kaffeetafel? Mögen die keinen Käsekuchen oder woran liegt's?
Ja, gute Frage. Es liegt tatsächlich einfach am Entwicklungszyklus der Völker. Die Königin des Vorjahres, die gründet diesen Staat im Frühjahr und je besser das Wetter ist oder je schlechter, umso schneller wachsen dann diese Staaten. Am Anfang sind die noch relativ klein und die erreichen eben jetzt im Hochsommer wirklich ihre größte Masse. Das heißt, wir haben jetzt Staaten, Wespenstaaten, die dann teilweise 500 Tiere, vielleicht manchmal auch 1000 Tiere beinhalten. Und das fällt dann leider in die Zwetschgenzeit.
Lassen Sie uns noch einmal etwas praktisch bleiben. Wie halte ich Wespen möglichst fern von meinem Kuchen, aber auch von Grillfleisch?
Ja, es gibt die Möglichkeit, tatsächlich so Ablenkungsfütterungen zu versuchen mit Trauben, mit anderen, mit reifem Obst, das sie dann nutzen. Das kann funktionieren. Lohnt sich zumindest mal auszuprobieren. Ansonsten hilft es sie tatsächlich, mit Wasser zu besprühen. Also man kennt diese Sprühflächen, mit denen man Pflanzen sozusagen einsprüht. Das kann man versuchen, weil die dann denken, es regnet und dann verziehen die sich, weil Wespen das nicht so gerne mögen, bei Regen zu fliegen. Das wären so die beiden Versuche, um sie fernzuhalten. Erfahrungsgemäß ist das schwierig. Manche kommen dann doch durch oder sind trotzdem so dreist und setzen sich auf das Stück Kuchen oder das Stück Fleisch. Man kann also auch versuchen, dann denen einfach ein kleines Stückchen Fleisch dahin zu legen und zu sagen, okay, dann nimm das und lass mich in Ruhe. Und wenn es gar nicht geht, empfehle ich immer, dann gehen sie zum Essen rein. Das ist zwar dann traurig, aber bevor man sich da draußen nur ärgert, ist das immer die einfachere Variante.
Vielleicht wird der Ärger ja auch ein ganz klein bisschen kleiner, wenn man an den Nutzen von Wespen denkt. Denn sie sind ja nicht so unnütz, wie wir denken, wenn wir uns mit ihnen um den Kuchen streiten.
Nein, tatsächlich nicht. Also diese Tierchen gehen auch wirklich hin und halten andere Lästlinge von uns fern, denn die jagen Unmengen an Mücken, Fliegen, auch Blattläusen, vor allem auch Raupen anderer Insekten und tragen natürlich so dazu bei, dass wir von denen nicht so stark belästigt werden. Das ist immer in der Natur so, dass sie da dieses Wechselspiel haben. Die Tiere sind in der Regel in ein Netzwerk des Lebens eingesponnen und die haben an anderer Stelle aus unserer Sicht dann auch eine positive Funktion, also nicht nur diese negative uns zu ärgern. Insofern, wenn man da diesen Blick drauf hat, dann hilft das vielleicht auch zu sagen, okay, dafür ärgern mich die Fliegen heute Nacht nicht so sehr oder mich sticht die Mücke nicht.
Jetzt gibt es ja die größte Wespenart in Deutschland, die Hornisse. Welche Funktion haben die?
Die sind tatsächlich auch sowas wie die größeren Jäger in dieser Kette und die jagen wiederum die Wespen. Das heißt, da kann man wirklich relativ sicher sein. Ich habe sie selber im Garten, die patrouillieren hier vor allen Dingen nachts oder gegen Abend patrouillieren die auf der Terrasse und die fangen mir die Wespen weg. Deswegen ist das da sehr ruhig. Das ist eine, deren Hauptfunktion tatsächlich.
Jetzt gibt es ja auch seit kurzem die asiatische Hornisse. Müssen wir die irgendwie gesondert beobachten?
Die wird tatsächlich gesondert beobachtet, weil sie eben eine nicht heimische Art ist und insofern immer das Risiko besteht, dass sie natürlich heimische Arten verdrängt oder einfach schadet an heimischen Arten. Ansonsten ist sie ist etwas kleiner als die heimische Hornisse und im Verhalten aber sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir haben da auch nicht mehr zu befürchten, weil Hornissen sind relativ friedlich, also auch diese asiatische Hornisse. Und die große Sorge, dass sie eben Bienen verstärkt verfolgt, die gibt es da wohl nicht. Mhm. Man darf sie nicht verwechseln mit der asiatischen Riesenhornisse, die es wohl in den USA gibt. Und die geht tatsächlich verstärkt an Bienenstämme. Also da besteht Verwechslungsmöglichkeit mit diesem allein durch den Namen. Mhm. Das ist aber bei der asiatischen Hornisse, die hier fliegt, nicht so der Fall. Und die ist auch nicht gefährlicher als die heimische Hornisse. Also die sticht nicht stärker oder das Gift ist stärker. Kann man ähnlich behandeln.
Mit Birgit Königs, Biologin beim NABU-Landesverband, sprach ich über Wespen und Menschen. Danke dafür. China, der weltweit größte Emittent von klimaschädlichen CO2, bekommt die Auswirkungen der globalen Klimakrise derzeit heftig zu spüren. Das Land erlebt einen Sommer der Extreme. Sturzfluten, Überschwemmungen haben hunderte Menschen das Leben gekostet und gleichzeitig herrscht immer wieder extreme Hitze. Wie die Menschen mit dieser Belastung umgehen, das schildert uns Caroline Vogt.
Morgens 8.30 Uhr im zentralen Fuxing Park in Shanghai. Obwohl es am Vorabend gewittert hat, sind schon wieder 35 Grad im Schatten. In einer Ecke sind Seniorinnen und Senioren zusammengekommen, um ein wenig zu tanzen. Im langsamen Dreivierteltakt wiegen sich eine Handvoll Paare unter den Platanen. Einige der Tanzenden seien schon an die 90 Jahre alt, erzählt eine Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie ruht sich gerade auf einer Bank aus. Bei Hitze habe sie ein besonderes Lieblingsgericht. Wenn es heiß ist, esse ich Mungobohnensuppe oder Liliensuppe. Damit geht es. Man gewöhnt sich an die Hitze. Mungobohnen gelten als kaltes Lebensmittel in der traditionellen chinesischen Medizin. Sie sollen das Feuer im Körper stillen. Eine Gruppe älterer Herren in einer anderen Ecke des Parks. Wie jeden Morgen haben sie sich im Schatten einer Pergola zusammengefunden. Sie trinken grünen Tee, mitgebracht in eigenen Trinkbechern. Leidenschaftlich erklären sie, dass grüner Tee am besten gegen das Schwitzen hilft. Nein, Kaffee ist nicht gut. Wir sind eine Teenation, das haben wir von unseren Vorfahren. Einer der Männer, ein ehemaliger Fahrer, der seinen Namen ebenfalls lieber nicht nennt, hat außerdem einen Trick parat. Er zeigt ein altes Handtuch und erklärt, wie er es morgens nass macht und sich dann auf dem Weg in den Park über den kahlen Kopf legt. Und so einen kühlen Kopf bewahrt. Spätestens 11.30 Uhr verziehen sich die älteren Herren in ihre klimatisierten Wohnungen. Das ist sicherer. Mit der Extremhitze haben etliche Notaufnahmen in Shanghai mehr Einlieferungen verzeichnet. Eine nationale Statistik über Hitzetote gibt es in China nicht. Doch lokale Medien berichten hin und wieder unter Berufung auf örtliche Behörden. Demnach gab es in den letzten Tagen einen Hitzetoten in Shanghai und zwei weitere in der Stadt Shenzhen. Alle, die nicht im Rentenalter sind, halten sich während der heißesten Stunden des Tages in Büros oder anderen Innenräumen auf und lassen sich ihr Mittag liefern, um bloß nicht raus zu müssen. Die 38-jährige Danny Chang hat vor der Arbeit noch im Fuxing Park vorbeigeschaut und einen Shopping-Tipp. Ice Spray, das nicht auf die Haut kommt, so wie bei Sportverletzungen, sondern auf die Kleidung.
I will just do sun, fangshai shang, and then we also have those liangan penwu, like ice cold spray, to make it on the clothes.
Ich nutze Sonnencreme und dann haben wir noch dieses Ice Spray für die Kleidung. Das kühlt dich sofort runter.
It cools down you immediately.
Sie achte generell darauf, vor allem Kopf und Augen vor der Sonne zu schützen. Auch der Schönheit halber verhüllen sich vor allem Chinesinnen teils komplett. Lange Ärmel und Hosen, Socken in die Sandalen, Sonnenschilde, UV-dichte tragbare Sonnenschirme und nicht zuletzt der Face-Kini, eine Vollverhüllung von Kopf und Gesicht. Anders als in Europa ist gebräunte Haut hier verpönt. Das Ideal ist ein heller Elfenbeinteint. Ein Ende der hohen Temperaturen ist derzeit nicht in Sicht. Und so bleiben den Menschen weiter nur der Morgen und der Abend, um sich für ein wenig Bewegung im nächsten Park zu treffen.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Die Klangwelt unter Wasser ist eine andere und bleibt den menschlichen Ohren meist verborgen. Selber macht Tipp-Autor Moritz Metz hat nun ein Unterwassermikrofon gebaut, um das Badevergnügen mal aus einer anderen Perspektive zu hören.
Es ist ein heißer Sommertag am kiesigen Ufer des Flusses Lech südlich der Stadt Augsburg. Der Lech verbindet die Alpen mit der Donau. Und hier hört man vor allem Vögel zwitschern, Enten fliegen manchmal vorbei, Menschen planschen im Wasser und natürlich zirpen die Grillen hier an den Lechauen. Ein ganz sommerlicher 30-Grad-Tag und nichts ist schöner, als sich ins kalte Wasser zu begeben. Aber es ist auch sehr interessant zu hören, wie es denn unten im kalten Wasser eigentlich klingt. Und das geht mit einem Unterwassermikrofon, wie wir es heute im Selbermacht-Tipp bauen, aber erstmal ausprobieren als Trockenübung mit etwas Kies, die man da drüber streuen kann. Jetzt hört man schon, wie empfindlich das Ganze ist. Das kann man für wenige Euro bauen, eine flache Scheibe mit einem langen Kabel dran. Wie man das genau macht, erkläre ich gleich. Erstmal schmeiße ich das Ding ins Wasser und springe gleich hinterher. Schön kalt hier. Jetzt stehe ich hier fast bis zur Brust im Wasser. Wie klingt denn eigentlich die Strömung mit dem Unterwassermikrofon? Ich halte es mal rein. Plätschert ein bisschen. Und so klingen die Schritte unter Wasser. Keine Ahnung, was man verstehen konnte. Jetzt gerade das Wasser ist super schön erfrischend kühl und auch relativ klar vom Gebirge eben. Und ich habe gerade Deutschlandfunk gesagt, man kann auch einfach Steine ins Wasser werfen an der Stelle, wo das Mikrofon liegt. Ja, der titscht jetzt nur ein-, zweimal. Aber man kann es wahrscheinlich unter Wasser auch hören, weil sich unter Wasser die Schwingungen viel weiter und auch viel schneller fortbewegen und man dann also auch mehr hört. Deswegen jetzt noch zu der versprochenen Information, wie man das Unterwassermikrofon baut. Man braucht dafür zwei sogenannte Piezo-Elemente. Die stecken in so Melodie-Grußkarten mit einer Batterie, die dann so eine Melodie abspielen können. Die stecken auch in anderen einfachen Elektrogeräten. Die können eben einerseits elektrische Spannungen in Schall umwandeln, wie ein kleiner Lautsprecher, und andersrum aber auch Schwingungen aufnehmen. Und von diesen Piezo-Elementen nimmt man idealerweise gleich zwei, dann braucht man noch ein Kabel und ich habe das jetzt mit sogenanntem Sprühgummi gegen Wasser ein bisschen abgedichtet. Man kann das aber auch einfach in einen Luftballon reinpacken und den gut zuknoten. Ich glaube, das funktioniert auch. Dann natürlich ein Aufnahmegerät, wie wir Radioleute das sowieso besitzen, entweder mit XLR oder mit Klinkenanschluss oder eine Soundkarte, hilft natürlich dann auch für die vielen Experimente, die man mit diesem Unterwassermikrofon anstellen kann. Und eine genauere Anleitung würde ich per E-Mail verschicken, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben an selbermachtipp@deutschlandfunk.de. Vorher muss ich aber nochmal ins Wasser.
Tja, da sind wir ein ganz klein bisschen neidisch. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit meinem Kollegen Thielko Gries und den Informationen am Mittag. Dort blicken wir nach Frankreich. Dort ist auch immer noch keine neue Regierung in Sicht. Britta Fecke sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.